Ja, einen schönen guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass ich die Fortsetzung machen darf zur Apostelgeschichte. Zu Beginn möchte ich aber die Predigt mit einem Vers beginnen, aus Römer 11, den Vers 33. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum? Wie tief ist seine Weisheit? Wie unermesslich sein Wissen? Wie unergründlich sind seine Entscheidungen? Wie unerforschlich seine Wege? Ja, wir haben gerade eben von Tabea den Bibeltext vorgelesen bekommen für die heutige Predigt und ihr habt wahrscheinlich gemerkt, puh, das ist ganz schön lang. Keine Sorge, wir werden nicht Vers für Vers die 25 Verse durchgehen, dann würden wir noch ziemlich lange hier sitzen. Vorneweg aber vielleicht kurz noch ein paar Informationen, zum Beispiel zu Herodes. Herodes, der Name taucht in der Bibel öfter auf. Manchmal kommt da noch so ein Beiname dazu, ich kann die häufig nicht so auseinanderhalten. Der Herodes hier, Herodes Agrippa I., ist der Enkel von Herodes, den wir aus der Weihnachtsgeschichte kennen. Also dem, ich nenne es jetzt mal den Kindermörder. Ja, das ist der Enkel. Der regierte jetzt von 41 bis 44 nach Christus über Judäa und Samaria. Und der hatte eine ganz gute Beziehung zu dem Kaiser Caligulas und bekam von dem dann die Königswürde verliehen. Und war dann halt der König über die jüdischen Bereiche dort, war deshalb aber gar nicht so beliebt bei den Juden und musste dann irgendwie anders ihre Gunst bekommen. Zum Beispiel macht man das dann ganz praktisch, indem man halt Leute gefangen nimmt und umbringt, ganz klassisch. Genau, dementsprechend hat er sich dann zum Beispiel Jakobus geschnappt. Jakobus war ja auch eine wichtige Figur. Und hat ihm wahrscheinlich, wir lesen es nicht, aber man weiß auch nichts darüber, ohne Prozess so im Gefängnis einmal umbringen lassen. Und da er dann ein relativ gutes, positives Feedback bekommen hat, hat er sich gedacht, gut, dann können wir uns ja den Petrus auch noch zur Seite nehmen, hat den auch schon mal ins Gefängnis geworfen. Und wir können davon ausgehen, dass er ihn auch hinrichten lassen wollte. Und dann kommt diese abgefahrene Geschichte mit dem Engel und der Gemeinde. Und die wollen wir uns unter drei verschiedenen Perspektiven mal anschauen. Wie gesagt, ich kann nicht auf alles eingehen, zum Beispiel den letzten Teil, den wir gelesen haben, den könnt ihr gerne zu Hause mal durcharbeiten. So, ich glaube, das war Vers 20 bis 25, wo es um das Ende von Herodes geht. So, der erste Gesichtspunkt, wie wir auf den Text schauen können, habe ich überschrieben mit Gottes Macht inmitten der Bedrängnis. Wir müssen uns, glaube ich, erstmal so ein bisschen hineinversetzen, wo sind wir eigentlich da gerade und wie geht es den Christen zu der Zeit? Eigentlich war es davor relativ ruhig gewesen für die Christen in Jerusalem. Und jetzt ist es so, dass Herodes einen der, ich sage es jetzt mal so, einen der größten Jünger sich geschnappt hat. Der Jakobus, das war ja nicht irgendwer. Vielleicht erinnert ihr euch dran, das ist der Bruder von Johannes. Das war einer von den ersten Jüngern, die in der Bibel auftauchen. Ne, Johannes und Jakobus, das waren die Donnersöhne, so wie Jesus sie bezeichnet hat. Und die waren von Anfang an mit Jesus dabei. Und die Jünger, die von Anfang an dabei waren, das waren ja auch die, die schon auch besondere Rollen bekommen haben. Und Jakobus war einer der 12 Apostel. Er war zum Beispiel einer von nur 3 Jüngern, die überhaupt mit auf den Berg der Verklärung drauf durften. Das heißt, von den 12 Aposteln wieder nur ein Viertel. Ja, und von diesem ein Viertel, ein Drittel, okay, Jakobus wurde hier jetzt umgebracht. Und ich finde das schon ziemlich krass, weil die Situation auf dem Berg der Verklärung ist irgendwie was ganz Besonderes gewesen. Und er war sowohl Augen- als auch Ohrenzeuge, als Gott über Jesus sagte, das steht in Matthäus 17, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Den sollt ihr hören. Und als diese drei Jünger das hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich. Und ich glaube, das vergisst man so schnell, weil wir über Jakobus nicht so viel lesen. Aber es gab nur genau drei, die das alles miterleben durften, und der eine davon wurde jetzt einfach so umgebracht. Und dann wird auch noch Petrus gefangen genommen. Petrus, über den wir wissen, dass er eigentlich gar nicht Petrus hieß, sondern Simon, und von Jesus aber diesen Namen Petrus bekommen hat, auch in Matthäus 16. Da steht: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Ich will dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, soll auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, soll auch im Himmel gelöst sein. So, der nächste Apostel, der nächste Jünger, schon wieder einer von diesen besonderen drei, sitzt jetzt auch im Gefängnis, und wir können davon ausgehen, rein menschlich sieht das wirklich schlecht aus, auch der soll umgebracht werden. Und ich weiß nicht, ob euch das eben in dem Bibeltext aufgefallen ist, wir können uns den Anfang nochmal anschauen, da steht, wie Herodes sich das Ganze gedacht hat. Der wollte schon auf Nummer sicher gehen, der hat den jetzt nicht irgendwie einfach nur in einen Raum gesperrt, sondern wir lesen, dass er für die Bewachung 4x4 Soldaten bereitgestellt hat. Ich stelle mir das so vor, dass die so ein rotierendes System hatten, vielleicht immer 6 Stunden oder so. Das konnte man dann ganz gut abwechselnd machen. 2 waren anscheinend mit Petrus zusammen im Raum, vielleicht sogar mit ihm festgekettet, also das immer ein Soldat zum Beispiel an einem Handgelenk fest war, damit sie ganz sicher waren, dass da nichts passiert. Dann gab es eine Wache vor der Tür, wahrscheinlich gab es eine zweite Tür, noch eine Wache, und dann gab es noch ein eisernes Tor. Das heißt, von innen, außen, da war nichts möglich. Und ich habe auch noch überlegt, vielleicht hat Herodes nämlich von seinen Leuten eine Geschichte zugetragen bekommen. Wir springen mal 13 Jahre, wahrscheinlich waren es 13 Jahre zurück, nach Pfingsten. Da war nämlich Petrus schon mal gefangen. Und da lesen wir nichts von irgendwelchen zusätzlichen Soldaten, irgendwie eingesperrt, und dann kam halt ein Engel und hat ihn wieder rausgeholt. Und vermutlich hat Herodes gesagt, nee, nicht mit mir. Das machen wir ganz, ganz sicher. Und jetzt sehen wir, wie Gott damit umgeht. Und ich muss sagen, wenn es jetzt nicht so eine ernste Situation, gerade auch mit der Vorgeschichte von Jakobus wäre, dann müsste man eigentlich sich Gott mit einem Schmunzeln im Gesicht vorstellen, wie er auf Herodes Sicherheitsmaßnahmen umgeht. Weil er schickt jetzt einen Engel, und dieser Engel, ich finde das so beeindruckend, wie es beschrieben wird, der macht nichts heimlich, still und leise und holt den Petrus leise raus oder so, sondern der Engel kommt und macht erstmal das Licht an. Wir sehen, da ist Licht im Zimmer, und dann geht er zu Petrus, tippt ihm so an: Du, Petrus, steh mal auf. Und klimbim, die Ketten fallen zu Boden, und er sagt: So, Petrus, jetzt ziehst du dich mal an. Sandalen. Und denk dran, deinen Mantel brauchst du, dein Obergewand und so. Und Petrus, ja, der macht das einfach. Und dann sagt der Engel: Komm, Petrus, wir gehen jetzt raus. Und wir nehmen jetzt nicht die nicht vorhandene Hintertür, wir gehen vorne raus. Guck mal hier, erste Wache, wir gehen dran vorbei, zweite Wache. Und dann kommt dieses eiserne Tor. Ich weiß nicht, mit was für Riegeln das versehen war. Und das Tor geht einfach von alleine auf. Und sie spazieren durch den offiziellen, streng bewachten Eingang raus. Und ich habe so gedacht, boah, was für eine Demonstration seiner Macht ist das eigentlich hier? Also jedes einzelne Element, was sich Herodes irgendwie gut überlegt hat, wird einfach mit so einem Fingerschnipsen beiseite geschoben. Egal, was für Sicherheitsvorkehrungen es so gibt, Gott steht da einfach drüber. Und wie provokant Gott das hier so durchziehen lässt. Und ich finde das super, super spannend. Und selbst Petrus, für den ist das so unglaublich, der denkt, er würde träumen. Ich habe mich gefragt, warum handelt Gott hier eigentlich so? Also er hätte ja auf jeden Fall den Engel schicken können und der Engel hätte einfach hinten eine Tür geöffnet und sie wären weg gewesen. Aber ich glaube, dass das was ganz, ganz Wichtiges ist für Petrus und für die Christen vor Ort. Der Bibeltext lässt offen, wie Petrus sich in der Zeit im Gefängnis gefühlt hat. Aber so ein paar Sachen, ein paar Indizien haben wir vielleicht. Einerseits wissen wir aus Johannes 21, dass Jesus zu seinen Lebzeiten Petrus etwas über seine Zukunft gesagt hatte. Jesus hatte gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Petrus wusste also ein Stück weit schon, was auf ihn zukommen wird. Und er brauchte keine Angst haben, weil Jesus hat jetzt hier nicht definiert, was alt ist. Vielleicht hat Petrus gesagt, nee, ich bin noch nicht alt. Dann, vielleicht hat er sich auch gefragt, naja, vielleicht ist jetzt die Zeit gekommen. Aber er wusste ganz sicher, so oder so, Gott hat es in der Hand. Jesus hat es mir vorher gesagt. Und da kann ich ganz ruhig in die Zukunft schauen. Es wird nichts vor seiner Zeit passieren. Und ich finde es irgendwie schön, es sind manchmal nur so ganz, ganz kleine Sätze, die da stehen. Aber ich lese auch Petrus Zuversicht darin, dass er schläft. Er konnte sich eigentlich denken, dass Herodes ihn wahrscheinlich nach dem ganzen Passafest dann aus dem Gefängnis holen wird. Und das war, so wie wir es lesen, die letzte Nacht. Da kann man ziemlich nervös sein. Also ich habe zum Beispiel jetzt letzte Nacht nicht so gut geschlafen. Und wir lesen einfach über Petrus, dass er schläft. Und das, finde ich, ist was total Schönes. Und Gott schenkt hier irgendwie unglaublich viel Frieden dadurch, dass er Petrus dieses unfassbare Wunder erleben lässt. Weil es ist ja nicht nur für Herodes im Nachgang eine Machtdemonstration, sondern es ist auch für Petrus und für die Gemeinde ein Riesenstatement. Alles geht über meinen Schreibtisch. Ihr dürft nicht denken, dass irgendwas passiert, ohne dass ich das mitbekomme. Und wenn hier der Herodes meint, einen auf dicke Hose zu machen, dann wird er auf die Nase fallen. Und wir sehen es, statt dass sich Herodes jetzt bei den Juden beliebt macht, dadurch, dass er Petrus umbringt, wird es ziemlich peinlich. Ne? Er sagt, ja komm, wir holen den Petrus und da ist kein Petrus. Der berühmte Gefangene ist spurlos verschwunden. Und statt der Hinrichtung von Petrus, die man groß auffahren könnte, werden nachher nur ein paar arme Soldaten hingerichtet. Also wenn da steht, dass sie abgeführt werden, können wir davon ausgehen, ein Soldat, der seinen Dienst nicht nach Vorschrift getan hat, der wurde hingerichtet. Wir lesen in unserem Text aber noch ein bisschen mehr. Und das ist jetzt so mein zweiter Punkt, mein zweiter Blickwinkel auf unsere Geschichte. Und zwar das Gebet und Gottes Souveränität. Während Petrus im Gefängnis schläft, ist die Gemeinde im Haus von Markus' Mutter versammelt und betet. Und zwar die ganze Nacht für Petrus. Das ist wirklich vorbildlich für uns, auch in unseren Zeiten, wenn es um Not geht. Wo nehmen wir uns Zeit fürs Gebet? Wo treffen wir uns und setzen uns wirklich mal lange gemeinsam hin und bringen unsere Anliegen vor Gott? Das, was an unserer Geschichte jetzt besonders ist, und deswegen werde ich jetzt so ein bisschen nachbohren, über das Gebet steht in unserem Text ganz, ganz wenig. Wir können jetzt natürlich spekulieren, wofür sie gebetet haben. Zum Beispiel dafür, dass Gott eingreift und wirkt. Sie können für Petrus gebetet haben, zum Beispiel für Frieden und Freimut, dass er von Jesus zeugen kann. Vielleicht haben Sie auch ganz konkret für ein Wunder, für seine Befreiung gebetet. Ich muss sagen, ich persönlich bin da nicht ganz so von überzeugt, dass Sie für dieses Wunder so in dieser Form gebetet haben. Aber das können wir einfach so stehen lassen. Für mich sind zwei Punkte nämlich Indizien dafür. Einerseits, wir springen wieder 13 Jahre zurück, als Petrus das letzte Mal gefangen war mit Johannes. Klar, die Situation war ein bisschen anders, aber kurz vorher war Jesus hingerichtet worden. Das heißt, die Jünger wussten, das kann uns an den Kragen gehen. Da war es aber so, dass nicht der König, die Obrigkeit sie gefangen genommen haben, sondern die führenden Juden. Gut, aber was haben die anderen Christen, was hat die Gemeinde gemacht? Sie haben auch für sie gebetet, aber nicht um Befreiung, sondern explizit haben sie für Gottes Eingreifen gebeten, dass er Freimut schenkt, Gottes Wort zu reden, dass er Zeichen und Wunder tut durch den Namen Jesus Christus. Das fand ich irgendwie sehr eindrücklich, dass sie nicht hier explizit für eine Vermeidung von Not und Verfolgung gebetet haben, sondern ich würde es jetzt einfach mal so formulieren, sie hatten ganz hohe Ziele und Dinge im Blick. Es ging darum, dass der Name Jesu groß wird und dass Petrus und Johannes freimütig darüber reden können. Und ein zweites für mich, wir lesen, wie überrascht die Gemeinde ist. Also sie sind vollkommen aus dem Häuschen, die können ja gar nicht glauben, dass Petrus rausgeholt wurde. Und als die Dienerin, die Magd, gesagt hat, nein, hier, der Petrus, dann haben wir gesagt, nee, hast du falsch gesehen, das ist ein Engel. Also sie haben geglaubt, dass Gott grandiose Sachen machen kann, zum Beispiel einen Engel schicken, aber sie konnten sich dann nicht vorstellen, dass es Petrus war. Deswegen, wir lassen das einfach so stehen, wir lesen nichts Konkretes dazu, aber wir können die verschiedenen Optionen einfach mal durchdenken und viel daraus lernen. Ein letzter Punkt, vielleicht haben Sie auch einfach mal für den Herodes gebetet. Wir lesen im Neuen Testament, dass wir dazu aufgefordert sind, für die Herrscher, für die Verantwortlichen im Staat zu beten. Und ich habe mir überlegt, wenn hier nicht ganz explizit drin steht, wofür gebetet wird, so wie 13 Jahre früher, vielleicht geht es Gott an dieser Stelle auch gar nicht darum. Es ist anscheinend entscheidender, dass sie gebetet haben, als wofür. Und ich finde, das ist wieder ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wenn es ums Gebet geht. Ich habe mich die letzten ein, zwei Jahre irgendwie doch immer wieder viel mit dem Gebet beschäftigt und ein Vers, den möchte ich einmal hier nochmal mit euch einbringen, ist mir da immer wieder wichtig geworden. In 1. Petrus 5, Vers 7 lesen wir, alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und das gilt auch hier in unserer Geschichte, wo es um Petrus geht. Wir sollen unsere Sorgen, unsere Not, all das, was uns beschäftigt, auf ihn werfen und dabei brauchen wir nicht zurückhaltend sein. Also wirklich, also hier steht alles. Wir müssen uns, glaube ich, da keine Gedanken machen, darf ich auch das vor Gott bringen? Da steht, wir sollen alles ihm bringen. Wir dürfen alles ihm bringen und ihn dann in unsere Not und unsere Gedanken einladen. Das ist eigentlich so der Kern des Gebetes, dass Gott in die Situation eingeladen wird. Es heißt nicht, alle eure Sorgen werft auf ihn und sagt ihm am besten, wie er das Problem lösen soll. Denn Gottes Problemlösekompetenz ist nicht sehr ausgeprägt. Und kreativ ist er auch nicht. Nein, da steht, denn er sorgt für euch. Wir brauchen nicht meinen, Gott beim Lösen unseres Problems zu helfen zu müssen, indem wir ihm zum Beispiel Vorschläge machen, was er machen könnte. Gott, das ist das Problem, Option A, Option B. Das brauchen wir nicht. Oder meinen wir, wir könnten Gott eine Idee vorlegen, die er noch nicht hatte? Eine Idee, von der er keine Ahnung hat? Oder denken wir, wir könnten Gott von etwas überzeugen, was er nicht gut heißt? Ich glaube, dass das etwas ganz, ganz Wichtiges ist für uns, dass wir lernen, unser Gebet genau unter die Lupe zu nehmen, was eigentlich so in unserem Herzen dabei los ist. Warum bringe ich eigentlich mein Anliegen vor Gott? Weil es geht nicht darum, dass wir irgendwie ein bestimmtes Handwerkszeug erlernen, um Gott möglichst gut zu manipulieren, damit er meinen Willen erfüllt. Sondern Gott lädt uns ein, dass wir ihm vertrauensvoll unsere Not bringen, unsere Anliegen und auch unsere Wünsche. Also nicht, dass ihr mich falsch versteht, es geht mir nicht darum, dass wir Gott keine Wünsche nennen dürften. Auf jeden Fall. Deswegen für mich ist das trotzdem noch denkbar, dass auch die Menschen dafür gebetet haben, dass er Petrus aus dem Gefängnis holt. Aber wir sollten wissen, zu wem wir beten. Wir beten zum Herrn des Universums, der alles in der Hand hat, der weiß, was das Beste ist, der jede Option kennt. Und dann dürfen wir mit Zuversicht und Ruhe darauf schauen, wie Gott in der Situation wirkt. Gott hat nicht versprochen, dass er uns alle Wünsche erfüllt, aber er spricht uns zu, dass er für uns sorgt. Und ich finde, das ist was ganz, ganz Wichtiges. Ich habe ich glaube, das war in einer Predigt, was gehört von Nathanael Amissen. Ich kenne den Mann gar nicht weiter, aber ich fand das, was er gesagt hat, einfach unglaublich gut auf den Punkt gebracht, wenn es ums Gebet geht. Er sagte, wir verändern nicht Gottes Handeln, wir verändern nicht Gottes Willen, aber wir werden Teil von Gottes Handeln in dieser Welt. Also Gott kommt in unsere Not hinein und wir dürfen miterleben, was er tut. Und auch hier ist es so, dass die Christen in Jerusalem dann erleben, wie Gott Großes tut. Egal jetzt, ob sie konkret für die Befreiung gebetet haben oder nicht. Wenn wir diese Option mal genauer anschauen wollen, finde ich, ist es auch wieder was super Interessantes, weil dann könnte man auch sagen, Gott befreit hier Petrus und tut Großes trotz ihrer vertrauenslosen Gebete. Wir sehen an ihrer Reaktion, damit haben sie gar nicht gerechnet. Und ich habe da einen schönen Gedanken von William MacDonald dazu gefunden, der sagt, statt andere zu tadeln, sollten wir sehr getröstet darüber sein, dass Gott solche vertrauenslosen Gebete erhört. Wir alle neigen dazu, ungläubige Gläubige zu sein. Lasst uns also unsere Anliegen vor Gott ausbreiten und dann dürfen wir Teil seines Handelns werden. Manchmal sehen wir davon nichts, manchmal haben wir eine Ahnung und manchmal werden wir von seinem Handeln vollkommen überrascht. Wir dürfen lernen, da anhalten zu beten, egal ob wir sein Handeln direkt sehen oder nicht, auch wenn gerade das so die große Schwierigkeit für uns ist. Ich halte also nochmal fest, wir sehen in diesem Bibeltext nicht, wofür sie beten. Wir sehen aber sehr, sehr wohl, was Gott Großes tut. Wie er dieses Gebet aufnimmt und in den Betern und in der Welt Großes bewirkt. Jetzt haben wir eine Sache dabei aber komplett beiseite gelassen und das war für mich irgendwie mit die schwierigste Frage, die ich an den Text hatte. Nämlich, warum wird Petrus auf so abgefahren wundersame Weise aus dem Gefängnis gerettet und Jakobus nicht? Wir sehen, Gott hätte beides tun können. Bei Jakobus sehen wir einfach nur, dass er stirbt. Bei Petrus sehen wir, welche Macht Gott hat. Wir können jetzt rein wirtschaftlich da dran gehen und sagen, boah Gott, was tust du eigentlich hier? Das ist richtig schlechtes Management. Weil du hast Jakobus überall hin mitgenommen. Das war also einer von diesen dreien, ich sprach eben schon von, ne, der überall wirklich dabei ist. Dann nimm doch wen anderes mit. Ja, wenn du Jakobus gar nicht so lange gebrauchen möchtest, dann nimmst du Philippus. Aber so geht Gott nicht mit Menschen um. Das sind rein menschliche Gedanken. Das sind nicht Gottes Maßstäbe und das ist richtig gut, dass das nicht Gottes Maßstäbe sind. Also ich bin ganz froh, dass Gott nicht wie ein berechnender Manager ist. In Gottes Augen ist das anscheinend genau so richtig gewesen. Gott kann manchmal durch Menschen, durch Wunder Christen aus der Verfolgung retten, aber er tut es ganz offensichtlich nicht immer. Wir können uns jetzt fragen, ist das jetzt ein Zeichen von Unglaube, fehlendem Gebet, besonderem Wert oder war es ein Versehen? Und das glaube ich nicht. Das sehe ich nirgendwo in der Bibel. Trotzdem lässt Gott uns hier an seinen Gedanken nicht teilhaben. In unserer Geschichte erklärt Gott nicht, warum er mit Petrus anders handelt als mit Jakobus. Aber er erklärt auf anderem Wege, dass er alles in der Hand hat und dass wir ihm ganz vertrauen dürfen. Gott zeigt durch seine grandiose Rettung von Petrus, dass alles ihm unterstellt ist. Und mit dieser Spannung müssen wir auch ein Stück weit leben. Deswegen nochmal der Vers aus Römer 11. Wie unerschöpflich ist Gottes Reichtum. Wie tief ist seine Weisheit. Wie unermesslich sein Wissen. Wie unergründlich sind seine Entscheidungen. Wie unerforschlich seine Wege. Glaube und Vertrauen dürfen wir gerade dann lernen, wenn wir Gottes Handeln nicht verstehen können. Ich glaube, dass genau deshalb die Geschichte von Jakobus, seinem Tod, und die Errettung durch den Engel, wo Petrus nachher frei ist, genau zur gleichen Zeit passiert. Manchmal sehen wir im Nachhinein, dass Gott Großes daraus getan hat. Wenn wir vielleicht nur die Katastrophe zuerst wahrnehmen. Erinnert euch vielleicht an die Geschichte von dem Jim Elliot, wo Frank neulich drüber gesprochen hat. Aber manchmal bleiben für uns auch einfach Fragen zurück. Und entscheidend ist, was wir mit diesen Fragen machen. Ob wir Gott auch in diese Not wieder hereinnehmen. Ich habe irgendwann in der Vorbereitung an eine Geschichte denken müssen, die ich euch dazu erzählen möchte. Es geht um ein Missionars-Ehepaar, und zwar um John und Betty Stamm. Die waren in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts Missionare in China. Und ich kann das Buch eigentlich empfehlen, das könnt ihr gerne lesen. Das ist wirklich total schön zu sehen, wie die Wege dieser beiden Menschen sich kreuzen. Sie lernen sich am Moody Bible Institute in Chicago kennen und dann gehen die Wege wieder auseinander. Sie geht als Missionarin nach China, da ist sie auch aufgewachsen und er kommt aber nachher auch nach China. Gott schickt ihn nach China und dort treffen sie sich wirklich auf kuriose Art und Weise wieder. Also er hat Briefe geschrieben, die nie angekommen sind. Sie ist krank geworden, musste wegreisen und dann treffen sie sich plötzlich an dem Ort, wo sie wieder genesen soll. Und ja, man könnte sagen, großes Happy End, sie heiraten und bekommen eine Tochter. Und als diese Tochter noch ganz, ganz klein ist, also immer noch nicht mal 3 Monate alt, sind sie dann zu ihrem Bestimmungsort im Inneren von China gereist, um dort mit der Missionsarbeit zu starten. Ja, nur kurz nach ihrer Ankunft dort überfällt die Rote Armee die Stadt und verschleppt das Ehepaar. Die Betty kann ihre fast 3 Monate alte Tochter noch also während sie gefangen genommen wurden, an einem Zwischenstopp in einem verlassenen Haus zurücklassen. Die hat sie gut eingepackt, hat Geld dazu gelegt und musste die Tochter dort liegen lassen. Und John und Betty Stem werden dann auf der Straße hingerichtet. 2 Tage später wird das Baby von einem Ehepaar gefunden. Und dieses Ehepaar kennt die Familie und bringt dann unter wirklich vollkommen verrückten Umständen dieses kleine Baby zu den Großeltern, die auch in China leben. Das ist wirklich vollkommen verrückt, was die auf dieser Reise auch erleben, wie Gott sie versorgt. Für die Großeltern, so sagen sie selber, war es wie eine Auferstehung von den Toten, als sie ihre kleine Enkeltochter ja wiederbekommen haben. Und ich habe ein Zitat mitgebracht, das stand in dem Buch. Sie sagen dazu: Alles an ihrer Befreiung redet nur von der Liebe und Macht Gottes. Wir wissen eines: Wenn er diesen kleinen und hilflosen Säugling, der noch keine 3 Monate alt ist, durch solche Gefahren hindurch in Sicherheit bringen konnte, dann hätte er genauso gut das Leben ihrer von uns so geliebten Eltern retten können, wenn es in seinem göttlichen Plan gewesen wäre, den er mit ihnen hatte. Mein letzter Blickwinkel auf unsere Geschichte von heute. Jesus sprengt Ketten. Während des Durcharbeitens sind mir nämlich ein paar Parallelen aufgefallen zwischen der Geschichte von heute und der Ostergeschichte, die so circa 13 Jahre früher passiert ist. Und zwar beide Male geht es irgendwie ums Passafest. Das war mir vorher gar nicht so bewusst. Die Ostergeschichte haben wir in den letzten Wochen, gerade auch letztes Wochenende, intensiv durchgearbeitet. Und hier ist es jetzt auch so, dass Petrus einen Ticken später, aber während der Woche der ungesäuerten Brote, was mit zum Passafest gehört, gefangen genommen wird. Und man könnte sagen, ach du Schreck, nicht das Grab ist leer, aber das Gefängnis war leer. Ja, also die Leute haben reingeguckt, da war keiner mehr, da war kein Gefangener. Ketten sind abgefallen, die Tore des Gefängnisses konnten Petrus nicht halten. Und das alles, weil er seinem Herrn und Meister nachgefolgt ist. Merkt ihr, wie diese Geschichte irgendwie so eine ganz, ganz enge Verbindung hat zu Jesus, der auch gefangen genommen wurde? Man könnte sagen, die Tore des Todes konnten Jesus nicht halten. Jesus ist ihm und uns vorausgegangen. Er hat sich für uns und an unserer Stelle ans Kreuz schlagen lassen. Er ist freiwillig in den Tod gegangen. Und wir haben uns letztes Wochenende intensiv nochmal damit beschäftigt, warum er das getan hat, um unsere Schuld, unsere Strafe auf sich zu nehmen. Also meine und deine und eure. Die, die wir in unserem Leben angehäuft haben. Und die Bibel sagt jetzt, die Strafe, die lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Wir sagen immer, dass Gott vollkommene Liebe ist und gleichzeitig auch vollkommene Gerechtigkeit. Und um das klarzumachen, hat er gesagt, naja, die Schuld, die können wir nicht einfach so unter den Teppich kehren. Irgendwer muss dafür bezahlen. Aber weil die vollkommene Liebe sichtbar werden sollte, hat Jesus das für uns tun wollen. Und das ist der stellvertretende Tod, den Jesus am Kreuz gestorben ist. Jesus möchte uns aus dem schrecklichen Gefängnis, dem schrecklichsten Gefängnis der Menschheit eigentlich befreien, nämlich dem Gefängnis der Verlorenheit. Das ist das Geschenk, was Gott uns durch Ostern anbietet. Und unsere Geschichte von heute erinnert uns daran, dass das Leben endlich ist. Wir sehen, Jakobus ist gestorben. Petrus wurde befreit. Wir wissen auch, dass Petrus irgendwann gestorben ist. Doch Gott möchte uns damit nicht alleine lassen. Er reicht uns die Hand, die wir ergreifen dürfen. Und mir ist noch klar geworden, dass da noch mehr drin steckt, auch in dieser Geschichte im Vergleich zu der Geschichte von Jesus. Wir haben ja gesehen, wie die Ketten von den Händen von Petrus gefallen sind. Und durch Jesu Tod können wir uns auch vorstellen, auch da fallen die Ketten von uns. Wie gesagt, von unserer Schuld, aber darüber hinaus auch die Ketten des Todes. Vielleicht erkläre ich das nochmal, was ich damit meine. Und zwar sind wir auf zweierlei Weise, könnte man sagen, gefangen. Einerseits, weil unsere Schuld uns von Gott trennt, von unserem eigentlichen Lebensziel. Und andererseits hat der Tod die ganze Zeit die Macht über uns. Ich glaube, ihr kennt das, wenn man mit Freunden, Bekannten, Familie darüber redet. Der Tod ist etwas Gruseliges, etwas Schreckliches, weil man nicht weiß, was danach kommt, wenn man Gott nicht kennt. Durch die Auferstehung von Jesus haben wir aber eine ganz, ganz neue Perspektive. Die Bibel sagt, dass wir an die Auferstehung glauben müssen, dass das ein entscheidender Baustein der Errettung durch Jesus ist. Wenn wir die Auferstehung nicht hätten, hätten wir keine Perspektive nach dem Tod. Aber wir wissen, Jesus ist auferstanden. Und dadurch wissen wir, es zählt nicht nur das Hier und Jetzt, sondern im Endeffekt ist es so, dass das Hier und Jetzt nur ein Vorlauf ist auf das ewige Leben, das wir mit Gott verbringen dürfen. Und dass Jesus jetzt die Ketten des Todes zerstört hat, das heißt, dass wir frei sein dürfen von der Angst, dass der Tod nicht das Ende ist. Ich glaube, das ist etwas ganz, ganz Entscheidendes, wenn wir auch nochmal auf unsere Geschichte von Petrus und vielleicht auch auf die Geschichte von John und Betty Stamm schauen. Ich glaube, dass nur das ja eine Erklärung ist, warum John und Betty Stamm mit einem ruhigen Lächeln ihre Mörder anschauen konnten, die sie auf der Straße hingerichtet haben. Und ich bin auch überzeugt, dass diese Zuversicht Jakobus durch die Zeit im Gefängnis gebracht haben, dass er ja ruhig sein durfte und sein Leben ganz in Gottes Hände gelegt hat. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferstehen. Amen.